Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich heiße Reinhard Wetter. Der Knast soll uns fertig machen, indem er uns isoliert, herausreißt aus unserer sozialen Gruppe. Aber das Knastcamp bedeutet, wir lassen unsere Genossen nicht allein, auch im Knast nicht.
Fränkischer Tag. 10. Juli 1969. Der Marktgemeinde Ebrach steht wieder einmal ungebetener Besuch bevor. Studentengruppen der APO planen ab 15. Juli im Raume von Ebrach im Rahmen ihrer Justizkampagne ein sogenanntes Knastcamp durchzuführen.
Am Tage vor Beginn des Camps sahen wir vom Fenster der Schreinerei aus, wo wir arbeiteten, wie die Landpolizei anrückte. Eine Viertelstunde lang ein Lastwagen nach dem anderen. Dann schlugen die Bullen im ersten Hof der Anstalt, in der Dorfschule und im Wald ihr Lager auf.
Ich war ja noch in der Schule. Es war, glaube ich, an einem Wochenende, ne, das Ganze. Wenn man hinten zur Schule rausgeschaut hat, in den Schulhof, da war schon Polizeiaufgebot, der ganze Hof war voll.
Eine Berliner Studentengruppe forderte mit einem Flugblatt die Studenten auf, massenhaft nach Ebrach zu kommen. In dem Berliner Flugblatt heißt es unter anderem, tragen wir die Unruhe von den Städten in die Dörfer.
In den Betrieben hielten die Beamten Ansprachen. Es stände eine unruhige Woche bevor. Die APO habe sich angesagt. Sie würden uns bitten, Ruhe zu bewahren und rasch unsere Arbeit zu machen. Rascher als sonst.
Es war wie so ein Manöver. Und dann hat es geheißen, ja, da ist was geplant, da kommen welche und da müssen wir uns wehren.
Die APO in München rechnet dieses Mal mit einer Beteiligung von 300 Studenten aus dem ganzen Bundesgebiet, einschließlich Berlin.
Auf keinen Fall sollten wir Sympathiebezeugungen abgeben oder sonst wie unsere Solidarität zeigen. Andernfalls hätte das Konsequenzen.
Landrat Otto Neukum erklärte, diesmal würden alle rechtlichen Möglichkeiten des Versammlungsgesetzes ausgeschöpft werden, um eine erneute Terrorisierung der Ebracher Einwohner, wie sie schon einmal am 10. Mai passierte, zu verhindern.
Das Knastcamp von Ebrach. Die APO in der bayerischen Provinz. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki.
Mai 1969, zwei Monate zuvor. In die fränkische Kleinstadt Ebrach sind Besucher gekommen, die man hier noch nie gesehen hat. Ungefähr 80 Aktivisten der Studentenbewegung demonstrieren einige Stunden lang vor der Ebracher Jugendstrafanstalt.
Ebrach, die Abo, war die Sensation. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Anstaltstraße eingehackt, Arm in Arm und gerufen, wieder raus, wieder raus, wieder raus.
Die Demonstranten bekunden ihre Solidarität mit dem in Ebrach inhaftierten Münchner Studenten Reinhard Wetter.
Zur damaligen Zeit war ich der Erste, der so von diesen demonstrierenden Studenten ins Gefängnis kam. Ausnahme war in Berlin Mitglieder der Kommune 1. Fritz Teufel saß schon vorher drin, Rainer Langhans saß mal drin und so.
Reinhard Wetter, heute Rechtsanwalt in München. Damals Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Wie in Berlin war auch in München der SDS der Hauptinitiator zahlreicher Protestaktionen der außerparlamentarischen Opposition.
Ich bin Ende 66 nach München und da gingen ja auch schon die ersten wichtigen politischen Ereignisse los. Kick out the jams, motherfucker! Das war vor allem der Schar-Besuch, war ja 1967 zuerst hier in München, bevor er nach Berlin kam und da war ich, meine ich, sogar schon im Vorstand des SDS. Also wir haben gesagt, Flugblätter und Demonstrationen organisiert und haben zum ersten Mal doch auch einen sehr massiven Polizeieinsatz erlebt.
Seit dem 2. Juni 1967 hat es zumindest subjektiv seitens der Demonstranten und der Protestler das Gefühl gegeben, man werde ungerecht behandelt von der Polizei und der Justiz.
Wolfgang Kraushaar, Historiker am Hamburger Institut für Sozialforschung.
Das macht sich vor allen Dingen an einem Fall fest, nämlich am Verhalten der Justiz gegenüber Fritz Teufel. Fritz Teufel war am 2. Juni im Zuge der Demonstrationen gegen den Schar-Besuch in Berlin festgenommen worden unter dem Verdacht, er hätte einen Stein geworfen und saß deshalb monatelang in Untersuchungshaft. Seitdem schwebte sozusagen etwas in der Luft, dass man als Demonstrant sehr schnell Gefahr laufen könnte, in Untersuchungshaft zu geraten.
Bis 1969 sind bereits gegen Tausende von Mitgliedern der Studentenbewegung Verfahren eingeleitet worden.
Wir hatten die dicksten Anklageschriften, 90 bis 100 Seiten.
Peter Steimer, Adorno-Student und APO-Aktivist. Er kommt 1968 nach München, wo er sich gemeinsam mit Reinhard Wetter an zahlreichen Protestaktionen beteiligt.
Und es waren schon zwei schwere Landfriedensbrüche dabei und so weiter. Das heißt, einer bekommt mindestens 5 Jahre. Und wir hatten schon ziemlich viel zu erwarten, aber mir war das egal. Ich meine, das war die Logik. Systemimmanente Logik.
Reinhard Wetter wird Anfang Oktober 1968 von der Jugendkammer des Münchner Landgerichts zu 8 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt, unter anderem wegen Schwarzfahrens.
Beförderungserschleichung, ja, das muss man wirklich erklären, wie man zu so einer Verurteilung kommt. Das war im Herbst 67, war wieder einmal eine ziemlich massive Fahrpreiserhöhung vom Stadtwerken. München war es damals ja noch vorgenommen worden. Und wir fanden das als unsozial und haben Flugblätter gemacht. Und diese Flugblätter sind wir in die Straßenbahn am Stachus eingestiegen, haben die verteilt an die Fahrgäste, sind wieder ausgestiegen, sind in die nächste eingestiegen. Haben dafür allerdings keine Fahrkarte gelöst.
Ein weiterer Anklagepunkt bezieht sich auf eine Aktion des SDS in der Münchner Universität. Auch Peter Steimer ist daran beteiligt.
Wir haben uns als Polizisten verkleidet und sind in die Vorlesungen von Altnazis gegangen und haben gesagt, wir schützen sie vor Linksterroristen. So was Blödes. Statt dass wir gesagt haben, wir verhaften sie wegen ihrer Vergangenheit und ab sofort machen wir ihnen den Prozess.
Wir sind dann auch zu Herrn Professor Maurach rein und haben das auch so gemacht, aber der hat gleich gespannt, dass das eine Aktion war und er hat gesagt dann, das passte auch gut zu ihm, ich nehme an, dass meine Studenten das erledigen. Daraufhin standen die braven Jurastudenten in weißen Nailtesthemden auf, krempelten die Ärmel hoch und packten uns und schmissen uns raus. Und das Ganze wurde dann als Hausfriedensbruch angezeigt und wir erhielten ein Hausverbot, obwohl wir Studenten waren. Und dann am nächsten Tag ging es auch durch die Presse. Diese Aktion wurde gleich schon als linker Terror bezeichnet. Also muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was damals alles schon Terror hieß.
Der Markt Ebrach hat knapp 2000 Einwohner und liegt im dünn besiedelten Bamberger Landkreis. Die gesamte Ortsmitte nimmt ein imposantes ehemaliges Zisterzienserkloster ein. Durch den Ort am Klosterportal vorbei führt die Hauptstraße, an der sich 2 Gaststätten und 2 Cafés befinden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Klosteranlage als Strafanstalt genutzt. Nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik bis zum Ende der Nazi-Herrschaft war die Haftanstalt Ebrach ein berüchtigtes Zuchthaus. Auch für politische Gefangene wie Erich Mühsam oder Felix Fechenbach. Seit 1958 ist Ebrach Jugendstrafanstalt.
Ebrach galt damals als Jugendzuchthaus. Es war vor allem für schwere Delikte. Also das waren jugendliche Mörder, Totschläger, Räuber, die also in der Regel eine langjährige Jugendstrafe, sagen wir mal so zwischen 5 und 10 Jahren hatten.
Obwohl er nur 8 Monate Haft verbüßen muss, wird auch Reinhard Wetter nach Ebrach verlegt, fernab der Münchner Studentenbewegung.
Die Situation in Ebrach war auch dann erstmal für mich etwas beklemmend, beängstigend. Ich hatte lange Haare, Nickelbrille, wie man damals so aussah. Und als ich dort reinkam, da standen so die Gefangenen rum und als sie mich sahen, dann krölten sie etwas und so nach dem Motto, oh, komm du nur zu uns auf den Saal, dann kriegst du erstmal eine Abreibung. Also ich war was Besonderes, was Absonderliches und es gab wohl auch ganz schöne Vorurteile gegen diese linken Studenten, die da Aktionen machten.
Münchner Abendzeitung, Die APO randalierte vor der Strafanstalt. Unentwegt zogen die Demonstranten die Mauern der Strafanstalt entlang. Immer wieder erklang es im Chor: Freiheit für Wetter, Freiheit für alle.
Und dann haben sie versucht, hinten, vis-à-vis von der Anstaltsgärtnerei, dieser große Tor, das war damals ein Predator, starke Predator, dann haben die mit einem Rambock reingerammt.
Guntram Bauer, ehemaliger Beamter der Ebracher Haftanstalt.
Und wieder raus, wieder raus. Und dann haben sie ein Loch rausgehauen aus den Brettern, aber reinkommen sind sie nicht.
Kritisch wurde es noch einmal, als Demonstranten in den Ebracher Friedhof eindrangen und Blumentöpfe von den Gräbern über die Gefängnismauern warfen. Der Friedhof wurde von Beamten des Strafvollzugsdienstes rasch geräumt.
Die haben ein paar Grabsteine umgeschmissen. Die haben die nicht extra umgeschmissen, aber die waren auf dem Grabstein gesessen oder auf die Mauer gestiegen. Und wir waren genau gegenüber.
Elke Renner sowie Theresia und Bernd Arnhold waren 1969 Schulkinder in Ebrach.
Und jetzt muss man sich vorstellen, Leute, so langhaarige, und die sind da noch am Friedhof. Hm. Also wie eine Schändung war das ja. Ne? Also es war schon aufregend. Ne? Was passiert denn da?
Und was ich auch noch so erinnere, wenn sie dann so demonstriert haben, dann sind sie immer so in so Gruppen erst gegangen und dann sind die in so einen Laufschritt. Und dann sind die so gerannt im Dorf und es war so bedrohlich irgendwie, ne? Wenn die so rennen und irgendwas schreien. So, ne?
Also das, was ich geschrien habe, kann ich mir noch dran erinnern.
Denn? Was denn, Ben?
Hu, 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 Jimmy.
Ja, genau.
Fränkischer Tag. Ebrach erlebte kein freundliches Wochenende. Unerfreulich war nicht nur die Tatsache des Besuches von Gästen, die sich nicht gerade durch gute Manieren oder ein gepflegtes Äußeres auszeichneten.
Also einen schlechten Eindruck haben sie auf mich gemacht, ne? Auf alle Fälle. Ungepflegt, ich sah verwahrlost. Ne? Man hat es ja doch erlebt, die Abo.
Unerfreulich war auch die vielfach zu beobachtende Reaktion der Ebracher Einwohner, die schon in den Mittagsstunden in Erwartung der Demonstranten wie bei einem Volksfest die Straße bevölkerten. Seriöse ältere Herren ließen sich zu Tätlichkeiten gegenüber den APO-Leuten hinreißen.
Die haben gemerkt, das hat totale Ablehnung, die Grässinger Bauern und so alles. War schon in lauer Stellung. Und dann haben die extra noch Sachen gemacht, damit die sich provoziert fühlen. Und dann ist halt angegangen. Na, ich jag dich auf den Baum, du langer Dackel und so Sachen. Und ich war halt Kind, war daneben gestanden, denk, aha. Ne? So, immer so, ich habe nur immer geguckt. Ich hol mein Mistgabel und jag dich auf den Baum, wenn du noch ein Wort sagst.
München Anfang Juli. Justizopfer aller Länder vereinigt euch. Knastcamp Ebrach bei Bamberg. Rote Knastwoche, 15. bis 21. Juli 1969. Riesenzelt. 8 Kilometer von Ebrach und dem Gefängnis entfernt.
Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie Fritz und ich da saßen und gesagt haben, ja, da müssen wir doch irgendwas machen, wie man das eben so macht.
Gerd Konrad. Der Filmemacher gehört 1969 neben Fritz Teufel zu den Planern des Ebracher Knastcamps. Auch Konrad verfügt bereits über Knasterfahrung. Nach einem Dreh in München wird er bei einer Institutsbesetzung verhaftet und verbüßt eine 4-wöchige Untersuchungshaft in Stadelheim. Nach der Haftentlassung beschließt Gerd Konrad, mit seiner damaligen Lebensgefährtin Katrin Seibold von Berlin nach München umzuziehen.
Dann entschied ich mich, in München zu bleiben, und dann sind Katrin und ich in die Einsteinstraße, in diese Einstein-Kommune gezogen, wo eben auch Fritz Teufel wohnte, und Wim Wenders hatte da eine Wohnung und Geisendörfer war da so ein bisschen der Papst. Und dadurch entstand eben so ein ganz guter Kontakt zu Fritz. Und ich glaube, wir kannten uns flüchtig aus Berlin.
Mitbringen. Farbe, Papierrollen, Handabzugsmaschinen, Musikinstrumente, Decken, Schlafsäcke, Luftmatratzen.
Naja, und dann kam eben irgendwann diese Idee auf, dass man da eben so eine Solidaritätsaktion macht. Die haben wir uns dann sozusagen ausgedacht und umsetzen, hieß damals, erstmal ein Flugblatt an alle möglichen potenziellen Interessierten zu verschicken.
Gerd Konrad und Fritz Teufel schwebt eine Art politisches Happening vor, mit Live-Musik und Filmvorführungen. In offenen Diskussionsforen sollen die Anliegen der Demonstranten erörtert werden.
Mitbringen: Filme, Pinsel, Proviant, Hasch, Streichhölzer, Trips, Steinschleudern, Häftlingskleidung, Megafone.
Das Bedeutende daran ist, dass sozusagen aus einem Gedanken dann so eine Tat werden kann, nicht? Und der zweite Gedanke bei mir eben war, ich möchte der authentische Berichterstatter sein.
Wir werden auch einen Film drehen über das Camp. Material, Mitarbeiter, Geräte werden noch gesucht. Propaganda machen durch Wandzeitungen und Malaktionen. Unermüdlich diskutieren und agitieren. Allen Ebrach-Boykotteuren den Beischlaf verweigern.
Ebrach, den 23. Juni 1969. An das Bayerische Staatsministerium der Justiz. Betreff: Jugendstrafanstalt Ebrach. Verlegung des Reinhard Wetter. Es ist bekannt geworden, dass die APO beabsichtigt, demnächst in Ebrach einen Kongress in Form eines Campinglagers über mehrere Tage abzuhalten. Der Markt Ebrach muss aufgrund der Erfahrungen vom 10. Mai 1969 ernsthaft besorgt sein, dass diese Veranstaltung a. der Gemeinde weiteren und gegebenenfalls nachhaltigen Schaden zufügen wird und b. nicht mehr so reaktionsarm von der Bevölkerung hingenommen wird. Mit vorzüglicher Hochachtung, Direktor Weininger.
Der von der Gefängnisleitung empfohlenen Verlegung des Häftlings Reinhard Wetter wird nicht entsprochen. Jedoch wird auf anderer Ebene versucht, das geplante Knastcamp zu unterbinden.
Die bayerischen CSU-Bürokraten brüteten einen Knastcamp-Verhinderungsplan aus. 14 Tage vor Beginn des Camps trafen sich die Gefängnisleitung und Vertreter der Landesregierung und der Polizei in Ebrach. Sie veranlassten den Landrat Neukomm, eine Notverordnung zu erfinden, die für die APO das Zelten im Landkreis Bamberg verbot. Bauern, die der APO trotzdem eine Wiese zur Verfügung stellen wollten, wurde eine Strafe von 2000 Mark angedroht.
Dienstag, 15. Juli. Erster Tag des Knastcamps.
Volksblatt. Die Polizei hat einer Vorhut der außerparlamentarischen Opposition untersagt, das angekündigte Knastcamp in Obersteinach bei Ebrach einzurichten. Die Polizeibeamten beriefen sich dabei auf eine vom Landrat des Kreises Bamberg erlassene dringliche Kreisverordnung.
Na, dadurch, dass wir ankamen aus verschiedenen Himmelsrichtungen aus Deutschland und wir konfrontiert wurden mit diesem Campverbot, war natürlich sofort eine Konfrontation da, nämlich, wo bleiben wir? Das fanden auch die Leute in Ebrach. Sind das jetzt Gammler? Was ist los? Und damit haben wir eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben gedacht, wir können das da durchziehen, hatten ja auch ein großes Zelt mit und alles.
Mehr als 100 APO-Mitglieder treffen im Laufe des Tages in Ebrach ein.
Es war ja so, dass es viele Fraktionen waren, nicht? Also es kam ja eigentlich Fraktionen. Es kamen mehrere Gruppen aus Berlin, aus Hamburg, aus Frankfurt, die Münchner. Es waren auch eben Menschen da, die mitgefahren sind, weil sie dachten, es ist eine gute Aktion und das erleben wollten.
Unter denen, die Ebrach einen Besuch abstatten, sind etliche, die kaum ein Jahr später als gesuchte Terroristen auf Fahndungsplakaten der Polizei stehen. Darunter Dieter Kunzelmann, Irmgard Möller, Georg von Rauch, Thomas Weißbecker, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Rolf Heißler und Brigitte Mohnhaupt. Im Sommer 1969 ist noch keiner von ihnen in die Illegalität abgetaucht.
Die haben sich schon als eine Avantgarde der Radikalität empfunden und versucht so zu handeln. Das gewiss. Aber das war noch kein Gipfeltreffen der späteren Stadtguerilla. Die wussten gar nicht, dass sie selber Stadtguerilleros werden würden. Ja? Sondern das war vielleicht eine Möglichkeit, aber wie sich das dann im Einzelnen entwickeln könnte und sollte, das war den Betreffenden selber gar nicht klar.
Da die Demonstranten nicht wissen, wo sie ihr Lager aufschlagen können, versammeln sie sich im Umkreis des Ebracher Klosters.
Die haben ja fast nichts gehabt, die haben mal da Wasser getrunken oder die haben die Plätze weggenommen, die ganze Terrasse belegt.
Richwin Berger. Gemeinsam mit seiner Frau führt er damals ein Café mit Außenterrasse, das sich direkt gegenüber der Haftanstalt befindet.
Und haben sie da Bilder gemalt auf die Straße. Und wenn sie wieder was gehabt haben, dann haben sie sich wieder ein Getränk gekauft. Ne? Aber die Umliegenden, also das heißt die Gaffer, da haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Sind alle gekommen, haben sich Eis gekauft oder haben ein Stück Kuchen gekauft oder irgendwas. Ne?
Die ungebetenen Besucher nehmen auch die Parkanlage des Klosters in Beschlag.
Und hier dieser Park da, da war das Schild Sicherheitszone der JVA. Und da durfte also keiner rein. Da drinnen haben die sich dann eingesetzt in die Wiese und haben da Brotzeit gemacht und alles Mögliche. Dann habe ich zu dem Direktor gesagt, was soll denn das? Ja, doch die da raus. Dann hat er gesagt, lass sie doch, das sind doch nur Kinder. Dann habe ich gedacht, nein, nein, spielen nächste Woche meine Kinder auch da drin.
Aber die haben es auch ein wenig provoziert. Die waren dann hinten gelegen, ne, im Garten da.
Im Abteilgarten.
Ja. Ne? Und dann haben die sich extra immer geküsst, aber wir sind dann hin, ne, waren, und haben gelacht. Ne? Und dann waren die halt draußen gestanden und haben, ne, gewettert, die ganzen Leute. Und dann haben sie aber auch ihr Strumpfhosen ausgezogen und so über die Figuren gehängt und die Beine so nach, ne, und BH hingehängt und so Sachen. Ne? Und dann waren die Leute natürlich provoziert. Ne?
Mein Post. Gegen Abend zog gestern ein kleinerer Trupp der APO-Leute mit roten Fahnen demonstrierend durch Ebrach, von der Polizei genau beobachtet. Anschließend bildeten sich Gruppen, die mit der Ortsbevölkerung diskutierten und dabei gar manches unfreundliche Wort zu hören bekamen.
Aber die jungen Demonstranten stoßen bei der Landbevölkerung nicht ausschließlich auf Abwehr und Feindlichkeit. Es gibt Bauern, die kostenlos Essen zur Verfügung stellen, und für eine Gruppe von etwa 40 APO-Mitgliedern ergibt sich überraschend die Möglichkeit für ein überdachtes Nachtquartier.
Mein Bruder Roland und ich waren dann zusammen da bei den Leuten gestanden und haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ne?
Hilmar Arnhold, Sohn eines Sägewerkbesitzers im nahegelegenen Dorf Untersteinach. Aus Sympathie für die Studentenbewegung hatte sich der 18-jährige Schüler bereits im Mai spontan dem Zug der Demonstranten angeschlossen.
Dann habe ich meinem Bruder gesagt, Roland, hast du da ein Haus, das steht fast leer, können wir da nicht was machen.
Und dann haben wir gesagt, also komm mit, schaut euch das an. Die waren ja von Polizei auch eingekreist, waren bestimmt 4, 5 Polizeieinheiten dort gestanden, haben die bewacht. Ja, dann fahren wir halt Richtung Untersteinach.
Wir haben so einen alten Mercedes gehabt, wir sind vorausgefahren und der Tross ist hinter uns hergefahren.
Es waren mehrere BKW, auch ein LKW haben sie dabei gehabt, weil die haben sogar eine eigene kleine Druckerei dabei gehabt. Die haben so Pamphlete gedruckt. Ja, doch, die haben ihre Werbeplakate dann verteilt. Schade, dass man da nichts mehr hat. Ich weiß nur noch einen Text: Wir lassen uns nicht, wir müssen uns kriminalisieren. Den Text weiß ich noch.
Als den Genossen jemand ein Haus überließ, wurde die Familie von Polizei, Bürgermeister und Unternehmern aus der Umgebung so unter Druck gesetzt, dass sie ihre Einwilligung nach einer Nacht zurückzog.
Da ist ein Polizeikorso hereingefahren, also 4, 5 Wegen. Und die wollten eben da meinen Vater sprechen und unsere Mutter. Und dann, der Vater hat sie dann hier reingebeten, die saßen hier am Tisch. Und während des Gespräches haben die dann Druck ausgeübt auf meinen Vater.
Und mein Stiefvater, der war im Krieg ein Pilot, der hat sich nichts gefallen lassen. Der ist dann aufgestanden und gesagt, von Ihnen lasse ich mich nicht erpressen.
Die genießen bei uns jetzt das Gastrecht, solange sie sich ordentlich aufführen. Und damit war ich das Gespräch für meinen Vater beendet. Und dann sind die weggefahren.
Das habe ich meinem Stiefvater immer sehr hoch angerechnet, dass er sich dann vor uns gestellt hat. Und die Herren sind dann verschwunden, unverrichtete Dinge. Wir haben uns dann wirklich totgelacht darüber. Okay, ich bin dann wieder in das Haus und habe halt mit denen dann geredet. Wir haben dann getrunken. Da habe ich meinen ersten Joint geraucht damals. Ich habe mit 18 meinen ersten Joint geraucht. Die haben mir dann auch noch ein bisschen Haschisch gegeben, so dass ich auch mal ein paar Mal einen rauchen kann. War ganz lustig.
Mittwoch, 16. Juli, zweiter Tag des Knastcamps.
Nach der Nacht bei den Arnholz fährt die Gruppe um Fritz Teufel ins benachbarte Dorf Füttersee, wo andere APO-Mitglieder auf einer großen Wiese die Nacht verbracht haben.
Es hat aber eben Gespräche gegeben. Fahren wir wieder nach Hause? Bleiben wir? Was machen wir? Wir schlafen in den Autos. Wir müssen uns wehren. Dann hat man gesagt, wir sammeln uns außerhalb des Ortes und fahren geschlossen als Autokorso durch den Ort. Und dann nach Bamberg und protestieren da beim Landratsamt.
Irgendwann bin ich in den gekaperten Asterbus mit den Berlinern da reingestiegen. Wir haben ein dickes Chillum geraucht, also mit roten Libanesen. Und dann war dann plötzlich so ein winziges Lädchen am Straßenrand.
Christoph Mück, der damals gerade 18-jährige Bamberger, schließt sich in Füttersee der Gruppe der Berliner Haschrebellen um Dieter Kunzelmann an. Die Berliner haben sich für die Reise nach Ebrach einen Ford Transit aus dem Fuhrpark der Freien Universität eigenmächtig ausgeliehen.
Ja, dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Dann halten die da an. Da war so ein winziger Laden, der Opa sitzt auf der Bank vorm Laden und raucht seine Pfeife. Nebendran so ein bisschen Gemüse und so ausgestellt. Innen so ein winziger Raum, ganz winzig. Einer kauft ein Kaugummi, die anderen klauen, was zu klauen war, was draußen stand und ab. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Mich hat es sehr verunsichert, dass sie den Supermarkt von einem winzigen Tante-Emma-Laden nicht unterscheiden konnten. Fand ich schon sehr krass. Ne? Also
um die Rechtmäßigkeit der Notverordnung zu überprüfen, zogen die Genossen in das Landratsamt nach Bamberg, um dort bei dem Landrat die Akten anzusehen. Der Landrat war beim Mittagessen, die Polizei schützte das Gericht.
Und dann musste ich die erstmal durch die Stadt lotsen, dass wir das Landratsamt gefunden haben. Und dann ging es dann halt los. Ne?
Fränkischer Tag. Die 40 APO-Leute, oder wenigstens einige davon, scheinen sich im Landratsamt bereits ausgekannt zu haben. Sie stürmten zielstrebig bis ins Vorzimmer des Landrats vor. Die Eindringlinge verlangten als erstes die am Wochenende erlassene Kreisverordnung über das Verbot des Zeltens im Landkreis zu sehen. Schließlich drangen sie bis zum Zimmer des Landrats selber vor, öffneten Aktenschränke und warfen einen Packen zur Unterschrift auf dem Schreibtisch bereitliegender Schriftstücke zum Fenster hinaus.
Okay, die haben die Stimme wieder zusammengeklaubt. Aber der eigentliche kapitale Schaden war eigentlich der Fernschreiber, war ja damals das einzig technische Instrument an dem Raum, außer normalen Telefonen. Fernschreiber und boff, auf dem Boden klirren.
Ein anderer Apo-Mann nahm im Zimmer des Landrats das Kruzifix von der Wand und entzündete eine Kerze.
So stoned wie ich war, habe ich erst mal eine Kerze angezündet, die da und mich hingesetzt.
Die Erstürmung des Landratsamtes ist bis heute bei vielen im Landkreis Bamberg unvergessen.
Die Polizei war ruckzuck da, hat die alle geschnappt. Und wie dann alles wieder ruhig war, schaut einer zum Fenster rauf, hat ein Langhaariger oben zum Fenster rausgeschaut. Dann ruft er, oben ist noch einer. Und dann war das aber ein Mitarbeiter vom Landrat. Name ist auch bekannt, Birgmeier. Da hat es dann Jahre später, wenn die irgendwas, irgendwas verschlammt haben, wenn die irgendwas nicht gefunden haben, hat sie ein Vermerk rausgeschickt, durch Terroristenhand verschollen.
Während der Akteneinsicht rückten die Bullen an und nahmen 40 fest.
Fränkischer Tag. In einer Arrestzelle der Stadtpolizei haben APO-Angehörige den Fußbodenbelag zerrissen, die Wände mit Parolen wie »Hängen sollt ihr Schweine« und Ähnlichen beschmiert und auf den Boden der mit einem Klosett ausgestatteten Zelle sowie durch die Gitterstäbe hindurch in den Vorraum uriniert.
Da war ich natürlich auch dabei. Das war ein Spaß, ne? Wenn die Urin so in Flur läuft und so zwischen den Aktenschränken so versickert.
Am Abend werden die festgenommenen APO-Mitglieder in das Bamberger Stadtgefängnis gebracht. Auch Peter Steimer ist unter den Verhafteten.
Ich kam mit Fritz Teufel und mit Peter Weismann in eine Zelle. Wir legten uns auf die Pritsche. Was machen wir jetzt? Fritz sagte, ich reiß das Waschbecken raus und drehe den Wasserhahn auf. Weismann sagte, ich zünde eine Decke an und schmeiß sie auf den Hof. Und ich baute die Oberlichter aus, das ging damals noch, und lehnte die hochkant an die Zellentür. Naja, dann legten uns wieder auf die Betten und qualmten. Und das Wasser lief, bildete einen Bach, ging raus aus dem Zelle in Gang.
Überall haben sie dann rumgebrüllt und dann Wasser zum Überlaufen gebracht, dass alles geschwommen hat.
Und dann ging es richtig los, wie beim Militär und so, mit Aufmarsch und so. Und bumm, die Zelle auf und Krach, großer Krach. Die Oberlichte fliegt um und zersprengt, das Fenster klirrte. Und die haben sie wieder zurückgezogen, die haben sie nicht reingetraut. Ja. Rauskommen, rauskommen.
Lenke ihre Aufmerksamkeit auf die Vorgänge im Bamberger Raum, wo die Apo sich außerhalb der natürlichen Gepflogenheiten des primitivsten menschlichen Anstandes stellt.
Später, dann gab es halt Semmelknödel. Der Kollege wollte nichts essen. Ich habe vor Langeweile habe ich dann seine Portion mitgegessen. Irgendwann habe ich dann auch dieses Spion in diesem Guckloch da in der Tür zerstört mit dem Griff von dem Löffel oder was. Puff. Und habe es mit Seife zugeschmiert. Ne? Dann kriege ich irgendwann ein halbes Jahr später eine Ladung zur Kriminalpolizei wegen Zellenbeschädigung. Das war aber nicht wegen dem Guckloch, sondern ich hätte mit den Semmelknödeln das Klo zum Überlaufen gebracht. Das war so ein absurder Vorwurf. Ich habe nur einen Lachkrampf gekriegt. Dann haben sie mich wieder gehen lassen.
Die Außergesetzlichen haben in gröbster Weise die öffentliche Ruhe und Ordnung gestört, das Landratsamt in Bamberg besetzt und sich bei ihrer Festnahme in übelster Form aufgeführt.
Durch die Erstürmung des Bamberger Landratsamtes schlägt das Knastcamp in der Presse überregional Wellen. Der CSU-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß sieht sich veranlasst, in einem Telegramm an den bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel auf ein hartes Durchgreifen zu drängen. Dabei versteigt sich Strauß zu Formulierungen, die für Aufsehen und Widerspruch sorgen.
Diese Personen benehmen sich wie Tiere, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist, weil diese Gesetze, auch bei Rechtsbrechern, noch mit Reaktionen rechnen, die der menschlichen Kreatur eigen sind.
Also Franz Josef Strauß hat mit seiner Äußerung eigentlich diese Debatte vergiftet. Und das wurde auch heftigst zurückgewiesen. Und es war ja einbezogen schon in den Bundestagswahlkampf von 1969. Und während die Sozialdemokraten unter Willy Brandt versucht haben, ja einen Teil dieser Mobilisierung, die es im Zuge der 68er-Bewegung gegeben hat, die zu integrieren, war Strauß vor allen Dingen dadurch geprägt, dass er versucht hat, die Gesellschaft auch zu spalten und Dinge abzuspalten.
Volksblatt. In der Stadt gingen gestern wilde Gerüchte um. Die APO solle gedroht haben, wenn Fritz Teufel am Nachmittag nicht auf freien Fuß gesetzt werde, wolle man in den Dom eindringen und Kunstwerke mit Farbe beschmieren. In einigen Kreisen wurde völlig ernsthaft die Bildung einer Bürgerwehr zur Debatte gestellt.
Donnerstag, 17. Juli, dritter Tag des Knastcamps.
Das ist in Bamberg, ja. Guck mal, was das für ein Menschenauflauf war, wie viele Bamberger dann da waren.
Eine Szene aus dem Dokumentarfilm »Die wilden Tiere«, den Gerd Konrad und Katrin Seibold während des Knastcamps drehen. Sie zeigt die Entlassung der APO-Mitglieder aus dem Bamberger Gefängnis.
Es war dann gerammelte voll mit Leuten, die am Tag scheinbar auch nichts zu tun hatten. Und da hingekommen sind diese ganzen Jugendlichen. Hier die Bamberger selber, Glatzköpfe, dick. Mann und Frau, Jugendliche trinken Bier. Da ging so ein Hippie. Da wird diskutiert.
Der 40-minütige Film ist ein bedeutendes Zeitdokument. Leider ist der von Katrin Seibold aufgenommene Originalton kurz nach den Dreharbeiten verloren gegangen. Die Autoren schneiden ihren Film ein Jahr später im Filmstudio von Alexander Kluge. Den Kommentar spricht Reinhard Wetter.
Die 40 Genossen wurden am nächsten Tag aus dem Knast entlassen.
Die gefangenen Studenten werden einzeln in die Freiheit entlassen. Jeder von ihnen wird von den Demonstranten überschwänglich begrüßt und gefeiert. Besonders Fritz Teufel.
Jetzt kommt der Meister, großer Auftritt mit Hut, Jesuslatschen und natürlich kleinen Flugblättern, immer eine Aktion. Zack, da steht irgendwie drauf, Freiheit für weiß ich nicht was. Oder? Und Irmgard, mein Schatzi, ich liebe dich auch so sehr, mein Fritz.
Die spätere RAF-Terroristin Irmgard Möller lebt 1969 zusammen mit Fritz Teufel in der Münchner Einstein-Kommune.
Sie war halt sozusagen das Hauptgrubi von Fritz. Aber Fritz war auch so jemand, der eher, das sieht man auch in einer wahnsinnig tollen Einstellung, eher so ausweicht, der eigentlich sich in nichts einlassen wollte, eher weniger bindet. Aber letztlich ist sie ja dann auch mit der RAF in den Untergrund gegangen. Und wenn man da psychologisch rangehen will, ist das auch von ihr aus sowas gewesen wie, komm mal her, ich zeig's dir jetzt mal, ich bin radikaler als du. Kick out the jams, motherfucker!
Ich bin ja einen Tag vorher gefahren und habe dann in dem Ort in der Pension gewohnt und habe mich schon ein bisschen umgeguckt.
Nach den Ereignissen in Bamberg reisen auch überregionale Pressevertreter nach Ebrach, um über das Knastcamp zu berichten. Alice Schwarzer kommt im Auftrag der Zeitschrift Pardon.
Und am Abend bin ich dann da in die einzige Kneipe, wo man was zu essen kriegte. Und da waren auch die ganzen Jungs schon angereist. Nicht die Demonstranten, sondern die Gegner. Die kamen überwiegend so aus den Wäldern, waren Holzhacker und so weiter, vielleicht auch ein paar Bauern. Ich saß da still und habe gegessen und habe zugehört. Und da ist es mir doch ein bisschen schummrig geworden. Also die waren gut drauf, ja, also ganz hart drauf. Und die waren einfach angereist, um die Platz zu machen.
Am nächsten Tag kommen die Demonstranten nach Ebrach zurück.
Freitag, 18. Juli, vierter Tag des Knastcamps.
Und dann kamen sie zu Fuß, in den Ort rein kamen sie zu Fuß und sahen natürlich spektakulär aus. Ich erinnere mich, in der ersten Reihe war der Teufel, den ich gleich erkannte. Und ich habe natürlich mit deren Anliegen sympathisiert, das ist klar. Und ich bin ihnen entgegengegangen und habe den, sehr naiv, rührend eigentlich, bin ihnen entgegengegangen und habe gesagt, hört mal, geht nicht weiter, ja, weil da die Lage ist explosiv. Na, die haben mich natürlich nur ausgelacht, waren ja hier Helden, die angereist kamen, um die Welt aus den Angeln zu heben.
In Ebrach werden die Demonstranten von Schaulustigen und von einem starken Polizeiaufgebot erwartet. Eine große Kundgebung vor dem Gefängnis durchzuführen ist nicht möglich, weil die Polizei inzwischen ein Versammlungsverbot für Ebrach ausgesprochen hat. Stattdessen kommt es zu kleineren Aktionen von einzelnen Gruppen.
Da waren übrigens auch Italiener dabei, die mich auch beeindruckt haben, weil sie eben diese lockere Art hatten im Gegensatz zu den Deutschen.
Maximilian Yehudi Schäfer, heute Tarotlehrer in München, damals 17 Jahre alt.
Ich habe mich dann eher an die angeschlossen. Es waren auch eher so Hippie-Typen und die haben auch so ein bisschen so kreative Aktionen dann gemacht.
Auf Einladung von Gerd Konrad ist eine Gruppe italienischer Kunststudenten angereist, die Uccelli. Sie versuchen, die aufgeheizte Stimmung mit kleinen künstlerischen Aktionen zu beruhigen. Damit können sie allerdings nur die neugierigen Ebracher Kinder begeistern, wie sich die Stadtarchivarin Barbara Gülter erinnert.
Ich habe so gern gemalt, wie ich klein war und die hatten Künstler dabei, die dann auch die Gehsteige und die Straßen mit Kreide bemalt haben, so ganz schöne Blumenmotive und so. Ich war so fasziniert und mit dem einen Mann durfte ich dann mitmalen.
Ein Bürger hetzt seinen Hund auf einen der ungebetenen Straßenkünstler. In Reaktion darauf schreiben die Uccelli auf das Fell eines mitgebrachten Schafes mit Farbe das Wort Hund und führen das Tier an einer Leine durch den Ort.
Fränkischer Tag. Die Polizei hat in Ebrach sofort scharf durchgegriffen, als eine Gruppe von APO-Leuten damit begann, auf dem Gehsteig ein Mao-Bild zu malen. 5 Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen. In den letzten Tagen hatte die erregte Bevölkerung eine immer bedrohlichere Haltung gegenüber den APO-Leuten eingenommen. Wiederholt musste die Polizei zwischen Zivilisten und APO-Gruppen treten, um schwere Tätlichkeiten zu verhindern.
Wie ich nach Ebrach kam, wurden wir eingekallt von 20 Bauern und es roch nach Lunchjustiz und es war eine ziemlich gefährliche Situation.
Ich war ja damals eher so verträumt und ich bin dann in eine Situation reingekommen, wo ich plötzlich ganz alleine war, also wirklich nur ich noch und nur ein Mob von geifernden Menschen, die also wirklich jeden Moment jetzt auf mich zugestürzt hätten kommen können, um dann mich zu verprügeln, im besten Fall. Und dann kam aber wie so ein kleines Wunder ein Lieferwagen von unseren Leuten noch so reingefahren durch die letzte Schneise, die noch da war. Und die haben nur gesagt, komm, steig ein. Und dann sind wir da rausgefahren. Und das war einfach dieser ganze Hass, ein unglaublicher Hass. Das waren ja ganz normale Bürger.
Das war jetzt mehr oder weniger die Abschlussveranstaltung. Da sieht man schon, dass da eine ganze Menge Menschen aus der Umgebung da sind, die gekommen sind, auch um mit uns zu sprechen. Also nicht nur ihre Wut abzulassen, ja auch uns anzugucken, nicht die wilden Tiere anzugucken.
Viele aus der Landbevölkerung kommen aus purer Neugierde. Schließlich geht den Studenten der Ruf großer Freizügigkeit voraus.
Da ist es gerade so aufgekommen, oben ohne, und da haben die gesagt, das sind junge Leute, Studenten. Ja, und da können wir was sehen, ne? Kann man da mal sehen und so. Ne? Und bin ja strafbar, aber wegen aufgepasst, hat sich keine ausgezogen.
Über das Treiben der Studenten auf der Wiese oberhalb des kleinen Dorfes kursieren die wildesten Gerüchte.
Volksblatt. Im APO-Lager Füttersee, in dem sich auch Kinder befanden, hat eine Angehörige der APO nacheinander mit zwei männlichen Angehörigen der Gruppe im Scheinwerferlicht vor den Augen der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr ausgeübt oder zumindest vorgetäuscht.
Es war eine Szene wie in jedem Freibad. Es sind zwei und die knutschen halt rum. Und Decke war drüber und es wurde kühl gegen Abend. Und dann die anderen sind dann hoch zum Waldrand geruckt, ne? Die ganze Gruppe. Und wir waren dann vereinzelt da gelegen und sind dann liegen geblieben, weil wir waren halt auch schön kuschelig eingewickelt und so. Naja. Das war's dann halt.
Es kommt zur Anzeige gegen Christoph Mück wegen Erregung geschlechtlichen Ärgernisses.
Fränkischer Tag. Das Pärchen kroch unter eine Decke und amüsierte sich derart, dass mehrere zuschauende Personen, darunter der Chef der oberfränkischen Landpolizei, Anstoß nahmen. Die Vermutung, dass unter der Decke beischlafähnliche Bewegungen ausgeführt worden seien, stützt sich auf Bilder, die Polizeibeamte aufnahmen.
Die Polizei hatte dauernd gefilmt. Der Film wurde als Beweismittel bei der Verhandlung benutzt. Man hat nichts erkannt, überhaupt null, gar nichts. Nicht mal, wo oben und unten ist.
Da oben, das war Schafhut. Also
Schafweide.
Schafweide, ne? Und da war zufällig der Schäfer da mit seinen Schafen.
Da ist geistig nichts voll gewesen. Und doch über sind sie herumgerast wie die Blöden da. Vor allen Dingen die Frauen waren ja welche splitternackt. Da hat er gesagt, da gehe ich nie mehr rauf.
Die Eheleute Georg und Elisabeth Beck sind damals Pächter der einzigen Gaststätte in Füttersee.
Ich weiß noch, wenn erst wie die kommen sind, weiß ich noch. Da warst du in Ebrach, hast schon Dienst gemacht und ich war da oben am Feld und haben Rüben gekackt. Und da haben wir dann gesehen, wie auf einmal da oben Leute gezeltet haben und sich da Mods leben war. Mehr wussten wir davon gar nicht. Und wie wir dann abends heimgekommen sind, da hat die Oma schon erzählt, dass die da waren und Getränke geholt haben.
In Füttersee findet am Freitagabend der letzte Akt des Knastcamps statt.
Ja, und dann ging es auf einmal mitten in der Nacht los, nicht? Dass da auf einmal Geschrei war und Steine flogen und keiner wusste, was eigentlich los ist, weil die so aus dem Dunkeln das gemacht haben.
Man hat die Schreie gehört und irgendwann habe ich gemerkt, es wird so gefährlich, dass ich dann richtig aufgesprungen bin und davongelaufen bin und hinter mir sind Leute hergelaufen, also auch im Wald rein. Auch das hätte schief gehen können. Jemand ist mit dem Messer hinter mir hergelaufen. Ja, und ich habe um mein Leben gedankt.
Es hat sich alles nachts abgespielt. Und da muss man sagen, dass da die Polizei von Bamberg, die Bereitschaftspolizei von Bamberg und von Würzburg sind da gekommen.
Und nachts bei meiner Schwiegereltern, das war an der Straße gelegen, wir sind gerade ins Bett. Blaulicht, Blaulicht, Blaulicht. Ne? Also neugierig waren wir dann.
Guntram Bauer, ehemaliger Beamter der Haftanstalt.
Dann sind wir noch, mein Schwager dazu, nach Fülterseck gefahren zur Kreisereiche. Und da war das Meister schon gelaufen.
Dann sind die Bamberger westgekommen und haben sie verschlafen.
Dann sind also angeblich, also das ist also ein Gerücht, dass ich habe nicht gehält, das waren die Metzger vom Schlachthof.
So erzählt man sich, wir waren nicht dabei, aber das ist hartnäckig, das muss schon stimmen.
Und dann waren Bamberger da, die Gegendemonstranten, das habe ich nicht gesehen, das habe ich da gehört. Die haben so Wasserleitungsröhre gehabt, halb Zoll, und haben die anständig aufgemischt und das Problem war gelöst.
Es gab Verletzte, die Bamberger Jugendlichen haben Verletzte gehabt, haben allerdings auch von denen Verletzte gemacht.
Ich kann Ihnen sagen, wenn in dieser Nacht dieser Platz, wo sie gekämpft haben, nicht total abgeriegelt gewesen wäre von der Polizei, und zwar um sie zu schützen, hätte es wahrscheinlich Tote gegeben.
Die ganzen Abos sind dann alle in Wald geflüchtet. Ja. Und am nächsten Tag sind sie nicht mehr gekommen.
Fränkischer Tag. Am Samstag gab die APO auf. Sie brach ihr Knastcamp im Raum Ebrach ab und verduftete. Weder in Bamberg noch in Ebrach kam es zu nennenswerten Zwischenfällen. Die Polizei musste allerdings mehrmals eingreifen, um die erregte Bevölkerung am Zuschlagen zu hindern.
Die Berliner Gruppe um Kunzelmann fährt von Ebrach aus mit ihrem Asterbus auf Einladung der Uccelli nach Italien. Von dort aus geht die Reise weiter nach Jordanien, in ein militärisches Ausbildungslager der palästinensischen Befreiungsfront. Wenige Monate später werden in Berlin die ersten Brandanschläge begangen. Inwieweit das Ebracher Knastcamp zur Radikalisierung und letztendlich zum Entstehen des deutschen Linksterrorismus beigetragen hat, ist umstritten.
Das Knastcamp in Ebrach hat sicherlich eine Wichtigkeit, eine Bedeutung in der Entwicklung, in der Transformation bestimmter radikaler Szenen gehabt. Und so lassen sich eine ganze Reihe von Stationen annehmen, die dann dazu geführt haben, dass im Laufe des Jahres 1969 für einen Teil der linksradikalen Szene in Berlin und München das tatsächlich eine Option wurde, nämlich sich zu fragen, müssen wir uns bewaffnen? Müssen wir in den Untergrund gehen?
Dass es viele bittere Enden hatte, die alle so schnell gingen. Meine Frau war ja dabei, meine ehemalige Frau, die ist ja mit Kunzelmann nach Palästina. Das war für sie eigentlich das Schlechteste, was sie machen konnte. Ich war ja sehr befreundet mit jemandem, der dann zur RAF gegangen ist. Ist ja bekannt, mit Holger Mainz. Ich habe mich mit Holger richtig getrennt. Wir haben uns getroffen und er hat gesagt, ich mache das. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil ich habe ein Kind, ich will am Leben bleiben.
Im Herbst 1969 kommt es zum Regierungswechsel in der Bundesrepublik. Eine der ersten Maßnahmen der sozialliberalen Koalition Willy Brandts ist eine Amnestie für rund 10.000 Mitglieder der außerparlamentarischen Opposition.
Da weiß ich noch, dass Fritz Teufel das als ja, Korruption der Linken verstand, also die jetzt abspenstig von der Bewegung und abtrünnig gemacht werden sollten, indem man ihnen jetzt das Zuckerle der Amnestie gab. Also ich hatte ja keine Lust mehr auf nochmalige Verurteilungen, eventuell nochmal ins Gefängnis zu gehen. Da gab es schon also sehr zwiespältige Auffassungen. Und so zeigte sich auch da, dass ich 69, als ich Ende 69 rauskam, die Linke eigentlich schon ziemlich aufgespalten hatte. Und ich muss auch sagen, ich hatte da keine politische Heimat mehr.
Das Knastcamp von Ebrach, die APO in der bayerischen Provinz. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Es sprachen Robert Dölle, Marietta Bürger, Thomas Balu Martin und Jonas Beck. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Wittig. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2018.